ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Herzlich willkommen zu diesem Abend in der alten Nikolai-Schule. Herzlich willkommen zum literarischen Herbst und Dank an die Gastgeberin, die Kulturstiftung Leipzig. Mein Name ist Katrin Schumacher und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend im Varieté landen mit Anja Kampmann und ihrem neuen Roman Die Wut ist ein heller Stern.
Schönen guten Abend.
Herzlich willkommen. Das Buch hat's gut. Das hat heute eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung bekommen, eine Rezension. Und da hieß es so schön, ein großes Gedicht. Kann ich nur unterschreiben. Über Sprache etc. werden wir reden heute Abend. Aber vielleicht erstmal dazu, du lebst in Leipzig. Insofern ist das hier so ein bisschen Heimspiel beim literarischen Herbst. Aber auch dieses Buch, dieser Roman ist ein Heimspiel, weil er uns nach Hamburg führt, in die 30er Jahre. Und ich kann mich gut erinnern, wir haben uns das letzte Mal länger gesehen beim Mara-Kassens-Preis, den du bekommen hast. Das war 2019 für dein Debüt. Und da habe ich in der Laudatio noch sowas gesagt, einen Wunsch geäußert, dass dieser Preis so ein bisschen Luft dir geben soll, damit du einen weiteren Roman schreiben kannst. Erstmal kamen dann aber Gedichte. Ich habe bloß dann, als ich den Roman in der Hand hatte, gedacht, war vielleicht diese Idee, nach Hamburg zu gehen, über Hamburg zu schreiben, damals schon da? Oder wann ist die dir gekommen?
Die Idee, nach Hamburg zu gehen, hatte so zwei Gleise. Zum einen komme ich tatsächlich von da oben. Also ich hatte eine Großmutter, die so als Tochter von einem Kapitän da oben auf dem Söhlberg wohnte, die mir immer wahnsinnig viel erzählt hat. Ich habe also das, so diese Sprache und so im Ohr gehabt. Ich hatte aber vor allem eigentlich am Anfang ziemlich viele Fragen zu dieser Zeit um 1933 und diesem Umbruch, weil ich davon viel nicht verstanden habe. Ich glaube, 2019 habe ich wahrscheinlich noch nicht angefangen, aber ein paar Jahre später habe ich tatsächlich angefangen, mich viel mit dieser Arbeiterbewegung in Hamburg zu beschäftigen. Der ganze Hafen war damals rot. Als der erste Gauleiter nach Hamburg kam, sagte man ihm, er kriegt einen schönen roten Saustall zum Ausmisten. Und ich habe mich tatsächlich einfach gefragt, wie konnte das sein, dass irgendwie eine Bewegung, die 32 noch mit 30.000 Menschen durch die Straßen marschiert, weil jemand erschossen wird, von jetzt auf gleich umgekrempelt wird. Und dann kam ich irgendwie dahin, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich weiß eigentlich wenig über die Frauen aus dieser Zeit. Ich weiß vor allem wenig über die Frauen, die nicht so einen bürgerlichen Hintergrund hatten. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
Und wir kommen in ganz viele Ecken mit deinem Roman. Wir kommen ins Varieté, wir kommen in den Boxring, wir kommen in den Hafen, wir kommen sogar in die Kolonialgeschichte, in ganz unfassbare Geschichten. Wir folgen einer Erzählerin, Hedda, mit so einer subjektiven Kamera, würde ich sagen. Also wir kriegen ihre Gedanken präsentiert und mit ihr gehen wir doch tatsächlich auch in arme Viertel, in reiche Viertel und lernen so ganz viele Schichten der Gesellschaft kennen. Wir hören das gleich in den Lesestellen. Diese Hedda Möller, die du dir da gesucht hast als unser Guide dadurch, wie ist die zu dir gekommen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich natürlich am Anfang, also gerade über diese Zeit zu schreiben, ist natürlich so ein Suchen auch nach einer Perspektive und nach einer Erzählstimme, die das aushält. Also weil so viel Schreckliches passiert, manchmal sitzt man dann in den Archiven, recherchiert und hat das Gefühl, eigentlich müsste man einfach stumm sein, weil man es nicht aushält. Und dann gab es so einen Moment, ich habe dann angefangen, viel in so einem Oral History Archive zu sitzen. Da gibt es in Hamburg am Schlump sowas, das nennt sich Archiv der Stimmen. Und da habe ich Frauen gehört, die quasi die 30er Jahre überlebt haben. Und die hatten einfach in ihrer Stimme so eine Lebendigkeit und einen Widerstand. Und das war sowas ganz anderes, als ich in den Archiven gefunden habe, wo es dann doch immer viel darum geht, diese Täter-Opfer-Geschichten abzubilden. Und diese Stimmen hatten sowas Widerständiges, was auch Freude gemacht hat. Also sie haben quasi vom Leben erzählt. Und irgendwie sind dann, also das im Roman ist auch viel von diesem Vokabular aus dieser Zeit und sehr viel, was natürlich aus den Recherchen stammt, aber ich wollte vor allem diese Energie haben von diesen Stimmen, die man tatsächlich nicht mehr gehört hat. Also es ist eine ganze quasi Bevölkerungsschicht oder wie soll man sagen, also viele Frauen, die so am Rande gestanden haben, denen man damals gesagt hat, ihr seid nichts wert, hatten dann de facto auch keine Stimme. Und das ist mir aber eigentlich auch erst in den Recherchen so klar geworden.
Und du komponierst so eine Sprache, die unter anderem in die 30er Jahre führt, mit Vokabeln aus den 30er Jahren, dann bist du im Plattdeutschen unterwegs. Und ich bin total gespannt. Ich finde, wir sollten sofort einsteigen in diesen Text. Vor allem möchte ich wissen, wie du das mit dem Plattdeutschen liest. Wir gehen also ins Alcazar mit Hedda und noch in ein paar andere Lokalitäten. Und ja, die erste Lesestelle, bitte.
Ja, tatsächlich beginnen wir im Alcazar und ich springe dann immer so ein bisschen mit Ihnen. Es kommen einige Figuren und die zweite Stelle ist in so einer Schmiede. Das wird man dann auch noch hören. Da ist Heddas Onkel und in dieser Schmiede hatte sie so ein altes Schiffstau an der Decke hängen, an dem sie sich selber ihre ersten Figuren fürs Turnen beigebracht hat. Also sie hat sich so selber alles beigebracht, was sie brauchte, um dann später auf dieser großen Bühne zu landen. Und da beginnen wir jetzt. 1933. Das Alcazar ist voll. Die Kapelle spielt und ich will denken, dass es schön ist wie immer. Rot und golden leuchtet der Saal, die bemalte Decke, der Rauch. Als wären da nicht die Ritas in den Logen, die blanken Scheitel der Männer, Uniformstoff, die Gehstöcke, die sie verstohlen in den Ecken verschwinden lassen. Ich kenne die Schwere ihrer Körper und ich weiß, dass ihre Kragen nicht sauber sind. Früher, wenn ich einen sah in Uniform oder einen Schläger, dann zog ich die Fußspitzen an, machte Schwimmbewegungen wie ein Frosch am Seil auf dem Weg nach oben. Dann wusste Arthur, dass etwas nicht stimmt. Aber jetzt kommen sie durch die Vordertür herein, wen soll man da noch warnen? Ich schwimme durch den blauen Bühnengrund und die Musik setzt ein. Es ist schwer, sich nur mit den Armen hochzuziehen. Es braucht Kraft und muss doch leicht aussehen, als wäre es unter Wasser. Von hier oben starre ich hinunter wie in einen dunklen Sumpf. Ein Wirbel auf der Trommel, der lauter wird. Langsam lasse ich mich einmal herunter, halte inne. Unten das Publikum, sie sehen meinen Hals, die Arme, dann lasse ich mich fallen, die Drehung rasch auf sie zu, ich wirbele herum, rum, bleibe über ihnen waagerecht in der Luft, die Arme gestreckt bis in die Fingerspitzen. Applaus, die Dschungelnacht, das Mädchen läuft das Seil wieder hinauf, dreht sich, ich drehe mich, alles ist ganz leicht. Es ist kurz vor Ende der Vorstellung, als ich ihn sehe. Er steht hinten rechts bei den Tischen für die Spieler. Das Licht dort ist dämmerig wie unter einer Decke. Aber Carsten gehört nicht hierher, nicht in diese Welt. Steht da mit verschränkten Armen und schaut zu mir auf, die Mütze in seinen Händen. Und dann nickt er so und ich weiß, wir treffen uns am Ausgang, keine Blumen, kein Klatschen von dort. Nur Carsten, der hinaufschaut zu mir, ich sehe die weiße Haut zwischen Kinn und Hals und ich weiß, wie müde er ist, als würde er ihn gar nicht mehr los, den Qualm auf den Zwischendecks der Werft. Carsten ist blass. Nur die Sommersprossen auf seiner Nase lassen mich an alles denken, was hier nicht hingehört. Sommer, altes Land, Butterkuchen. Hat zusammen mit meinem Bruder angefangen in der Knochenmühle. Sie lernten Nieter an der qualmenden Feldschmiede. Nur Carsten ist immer noch im Hafen. Die Waterkant steht ihm auf die Stirn geschrieben, auch wenn das keiner mehr sehen soll. Carsten, seine Segelohren, die derben Schuhe. Mager sieht er aus. Die in mir, die ihn noch kennt von damals, streckt die Hand zu ihm und fragt, was ist passiert? Aber ich will es nicht wissen. Komm, Hedda Musch. seine Stimme fast tonlos. Carsten, ich folge ihm, seinem breiten Gang, und will zurück in die Nacht, an die Decke, ans Seil, will diesen Boden nicht mehr betreten. Ich will es nicht wissen, aber etwas an ihm, die Schultern, die blasse Haut und wie er mit dem Daumen in seinen eigenen Arm greift, verraten schon alles. Er steht ohne Mütze im Regen, in einer Hand seine Piepe, in der anderen nichts, nur kalte Luft. Es geht um Kuddel. Ich kann sehen, dass es ihm schwerfällt. Ich konnte nicht eher kommen, hab's letzte Nacht erfahren. Und das Carsten mit seinen abstehenden Ohren und der Regen liegt in blinkenden Tropfen auf seiner Joppe und ich versuche nicht auf den Singsang zu hören, sein Platt, das er sich angewöhnt hat, seit er allein ist auf der Werft, ohne meinen Bruder. Man kann ihn nicht zurücktauschen und mich nicht. Wo ist es hin, das Mädchen, dem er Kuchenstücke in den Mund geworfen hat, wie ein glühendes Nied, und sein Lachen? Carsten? Ich habe Geschichten gehört, die ganze Belegschaft angetreten zur Führerrede, gestandene Kerle, eingesperrt wie in einem Laufgatter. Nein, jetzt rührt es mich, ihn zu sehen, er nimmt meine Hand, die Reklamen leuchten so schön. Er ist weg, Herder, sie haben ihn geholt. Er schaut mich an, aber auch in die Pfützen auf dem Boden, das Licht flackert, der Wind. Sie haben Listen gefunden, irgendwo in Berlin, Rotsport, sein Name war darauf. Kuddel. Ich weiß, ihr beiden, aber er spricht nicht weiter. Und wir stehen so und der Wind ist kalt und mächtig. Wohin? Und er zuckt die Schultern, wie die Nacht später ihre Schultern zuckt, als ich gehe, und niemand ist da und es gibt kein Wohin. Wie lange standen wir dort? Carsten, seltsam eingefallen. Es regnet. Die Leuchtreklame schimmert, ich sehe ihm nach, sehe die Reeperbahn hinunter, die Lichter, das Blinken des Trichters. Die Vorstellung geht weiter. Two Bartons, Parterre-Akrobaten, alle 15 Minuten eine Sensation, aber alles bewegt sich wie in einem Schattentheater, fern und unwirklich still. Ich laufe die Treppe hinauf zu Arthurs Loge, eilig, aber das kleine Separé mit den Ledersesseln und dem großen Schreibtisch ist dunkel. Für einen Moment lehne ich am Glas und fühle, wie kalt es ist. Ich muss Arthur sprechen. Unten das Publikum, spitze Ellenbogen in langen Handschuhen, alles so adrett. Die Locken, die Kragenspiegel. Ein wie Kuddel nehmen sie, holen sie weg. Und wohin? Einen Moment höre ich die beiden Stepptänzer auf der Bühne. Sie klingen wie Fische, die man an Land geworfen hat. Das schnaufende Geräusch des Blasebalgs weckt mich. Es ist ein Rätsel, wie Jost es schafft, die schwere Tür der Schmiede fast lautlos zu öffnen. Bei jedem anderen, bei Jan und den Gesellen, knatscht sie wie verrückt. Ich höre, wie die Flammen von innen gegen die Ofenklappe schlagen und dann seine Schritte und wie er innehält, als er näher kommt. Es ist sein Weg zu dem Holzregal mit den großen Fächern für Schrauben und Gewinde und zu den Flaschen mit dem Korn. Er steht vor mir, Jost mit seinen hängenden Wangen und dem schmalen Kopf, an dem alles noch unten zu ziehen scheint, wie bei einer Birne. Jost in seiner dicken, braunen Lederschürze. Komm hier rüber und setz dich. Seine schweren Hände, die so vertraut aussehen, das glänzende Kissen in der Schmiede, das er ausklopft, als sollte eine Königin darauf sitzen. Er sieht mich an. Mit ihm ist es anders. Man kann so abgerackert durch den Morgen kommen, durch den beginnenden Tag und er legt das Kissen neben den Ofen für etwas Wärme. Er ahnt etwas. Er hat schon gesehen, dass etwas nicht stimmt. Bist du verletzt? Die Wärme kommt vom Ofen. Die Wärme schiebt die Nacht in die Ferne. Für einen Moment wünschte ich, sie könnte das. Kuddel. Ich ziehe meinen Fuß zurück, damit Jost mich ansieht. Jost? Sie haben Kuddel. Du weißt doch, den Boxer. Aber auf Josts Gesicht kann ich gar nichts lesen. Beinahe, als hätte er mich nicht gehört. Oder als hätte er den großen Kerl nicht gesehen, der vor der Schmiede stand und auf mich wartete. Mitten in der Nacht, mit Richters Kommando, hörst du? Die waren bei ihm zu Haus. Jeder weiß, was das heißt. Aber Jost atmet nur aus. Die sind zu ihm und seiner Familie gekommen. Das meinst du? Es klingt, als wäre damit alles gesagt. Dieser Boxer soll mich nicht interessieren. Du mit so ne Lüt, sagt er, fang mir nicht davon an. Jost winkt ab. Werden ihm wohl ein paar Takte beibiegen, dem Burschen. Wenn so eine Pranke abwinkt, die man schon sein ganzes Leben kennt, dann soll es stimmen, dann will man, dass er recht hat. Aber nicht jetzt. Jeder weiß, was man über Richters Leute erzählt. Schläger, die noch vor einem Jahr in Horden durch die Straßen zogen, Sturmabteilung, Schutzstaffel. Hast du geschlafen? Fragt Jost fast streng. Ich nicke. Ruh dich aus. Ich bruck die Hüt Nachmittag. Wenn er anfängt, platt zu reden, dann braucht er mich wirklich. Verdien dir was dazu, Mädchen. Der Rest kommt von allein. Und als ich die Augen längst geschlossen habe, legt er ein paar Decken über mich und ich spüre, wie schwer sie sind. Ich will diesen Decken vertrauen. Das ist jetzt 1933 und was man eben merkt, wenn man über diese Zeit liest, ist, dass man überhaupt keine Übersicht hat und man wartet auf Nachrichten und man wartet darauf, dass die Leute, die verschwunden sind, irgendwie, dass man was von denen hört. Und das ist so die Situation, in der Hedda ist und sie wartet auf Nachricht von Kuddel. Der Ofen bollert. Das ist gut. Ich beginne mich zu dehnen für die Vorstellung, obwohl es dafür noch viel zu früh ist. Ich kann nicht sitzen, nicht liegen, nicht ausruhen. Alles in mir will sich zusammenziehen, die vertrauten Bewegungen fühlen sich seit Tagen steif an, als weigerte sich etwas in mir gegen Spagat und Leichtigkeit. Ich lege mein Bein etwas tiefer und versuche es zu lockern. Da klopft es ans Fenster und ich höre eine Stimme, die hier nicht hingehört. Ich erkenne den Singsang, noch bevor ich ihn sehe. Und plötzlich steht er da, vor dem niedrigen Fenster. Carsten. Ist der Alte da? Ich nehme das Bein herunter, laufe eilig wie auf Zehenspitzen zur Tür. Der ist schon los. Ich flüstere, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Wir sind allein. Komm, rasch. Carsten mit seinen abstehenden Ohren. Verdammt, wo warst du, will ich ihn anfauchen und ihm zugleich um den Hals fallen. Aber dann sehe ich die Mütze in seiner Hand. Mir ist komisch, obwohl er gar nichts gesagt hat. Wie eine dumme Gans stehe ich da, mit Tränen in den Augen. Und die rollen einfach die Wangen herunter und kein Laut, keiner dengelt. Die Mütze da so. Er soll es nicht sehen, aber ich kann nicht anders. Und Carsten, er steht nur da, hält den Kopf so. Er schreibt nicht mehr. Sie haben ihn noch, aber er schreibt nicht mehr. Wir wissen nichts. Letztens hat er was geschrieben, 2 Zeilen mit dem Bleistift. Mehr war's nicht. Aber jetzt nicht mehr. Die haben ihn in Fuhlsbüttel. Oder sie haben ihn wieder ins Stadthaus gebracht. Wer weiß das schon? Er macht eine Pause. Vielleicht merkt er, dass er nicht aufhören darf zu reden, dass ich auf jeden weiteren Satz warte, als könnte am Ende doch noch etwas Gutes kommen. Nickt nur. Ich stehe, drehe mich, gehe ein paar Schritte. Und jeder einzelne Backstein sieht es, gebrannt für Jahrhunderte. Vor mir ist die Wand, kalt und gleichgültig. Carstens Hand ist leicht auf meiner Schulter. Ist noch nichts entschieden, Hedda. Nur sein Brief hätte längst kommen müssen, aber kam keiner. Er kann immer noch kommen. Wir stehen, aufrecht, zwei Menschen auf ihren Beinen, stehen, rundherum so viel Platz, so viel, die Schweine. Aber es hilft nicht. Kalt ist es und es braucht alle Kraft, um auf zwei Beinen zu stehen, wie ein Mensch.
Dankeschön. Lesepassagen aus Die Wut ist ein heller Stern. Es gibt Figuren in dem Buch, wir haben jetzt schon viele kennengelernt, die gab es tatsächlich. Und es gibt Figuren, die sind aus deiner Fantasie gestaltet, aber auch nach realen Vorbildern. Diesen Kuddel gab es tatsächlich, auf den Hedda wartet, mit dem sie eine Affäre hat, ein verheirateter Mann mit Familie, ein Boxer. Wer war das?
Den habe ich tatsächlich gesehen auf einem Foto, da steht er mit seiner Mannschaft, Barmbecker Kraftsport, Mittelgewichtsmeister, irgendwie, man sieht so diese Jungs, die so ein Foto von sich haben, für ihren Sportverein, und es gab damals eben diesen Arbeitersport, der wahnsinnig stark war, wo die Leute so organisiert waren, und er war damals eben in diesem kommunistischen Arbeiterverein. Und wurde dann tatsächlich als einer der ersten im Oktober 1933 abgeholt, weil irgendwo Listen gefunden wurden in Berlin, und wurde dann einfach erschlagen. Und davon gibt es natürlich viele solche Geschichten, aber irgendwie kam es mir so besonders perfide vor, dass man quasi so jemanden, der eigentlich sich wehren kann und der so für was einsteht und dem man irgendwie nicht die Butter vom Brot nimmt, dass man den dann irgendwie in eins dieser ersten KZs holt und da einfach zu Tode prügelt. Und solche Geschichten wollte ich dann irgendwie auch mit drin haben, und mir wäre es auch falsch vorgekommen, die dann so zu fiktionalisieren.
Das Verrückte ist auch, ich habe das Buch gelesen im Sommer und ich konnte nicht aufhören. Also als das Buch zu Ende war, habe ich gedacht, was ist denn jetzt mit diesen Figuren? Also es gibt zwar ein Glossar, wo ganz viel erklärt wird, aber ich habe dann sofort, es war nachts, ich habe sofort irgendwie mein Handy genommen und habe angefangen zu googeln, wer war denn dieser Kuddelus? Ich wollte Bilder sehen und wollte mich mit dieser Geschichte beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, es war für dich auch ein bisschen ein Antrieb, dieses Buch zu schreiben, eben diese Leute wieder ins Gedächtnis zu holen.
Ja. Ja, und ich finde es eben auch interessant, weil es nicht Figuren sind, die jetzt per se die Helden sind oder per se die Leute sind, die den großen Widerstand organisiert haben, sondern Leute, die vielleicht auch zum Beispiel wie dieser Arthur, das war sicherlich kein Heiliger, der hat dieses große Varieté geleitet, der war eigentlich ein einfacher Buchhalter, der war so eine Kiezgröße, der hat 1930 in einem Zeppelin über St. Pauli geheiratet. Die Leute haben quasi buchstäblich zu ihm aufgesehen. Also er war wirklich eine große Nummer. Und dieser Mann wird dann vollkommen in die Ecke getrieben. Es werden ihm Sachen angehängt, seine Villa wird gepfändet. Und der Laden geht dann natürlich 1936 an jemanden, der so Parteimitglied der ersten Stunde war. Diese Geschichten wollte ich erzählen, und ich wollte aber auch die Geschichten von diesen Frauen tatsächlich erzählen. Und auch die Geschichte von, also nicht nur von den Opfern, sondern auch von denen, die das angestellt haben.
Wenn man jetzt hört, er hat geheiratet, Zeppelin über St. Pauli, und wenn man überhaupt mal in die 20er Jahre guckt, da war so vieles möglich, hat man das Gefühl. Also es gab Varietés, es gab Orte, wo Freiheit, wo Queerness, wo das ganz klar und normal war, und wie verrückt, dass es so schnell gekippt ist. Also auch das liest man in diesem Buch, wie Dinge einfach verschwinden, wie Dinge, wie so ein ganzer Teich umkippt durch das Braune, was da einsickert. Das wird wahnsinnig berührend auch geschildert von dir. Ich hab an Zitat gedacht von Albert Ostermeier, der sagte, die größte Kunst hat immer Dreck unter den Fingernägeln der Hand, die schreibt. So, also du musstest dich ja auch reingraben in diese Atmosphäre und auch in das, was da Ungutes geschehen ist, auch in diese Lebenswelt auch der armen Frauen, die zwar Seife hatten, aber nur die Seife, die sauber macht und nicht die, die gut duftet, wie du schreibst. Wie hast du das gemacht? Wie hast du recherchiert? Du hast eben schon gesagt, du warst in diesem Oral History Archiv. Was war noch da?
Also es gab sehr viel auch zur Stadtgeschichte tatsächlich, weil Hamburg noch sehr anders aussah. Es gab diese ganzen Flete, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg alle verschüttet wurden, die Kontorhäuser. Das war so eine ganz eigene Welt. Es gab 20.000 Menschen, die auf diesen Schuten gearbeitet haben, also nur dazu da waren, die Ladung zu löschen. Es gab einfach sehr viel Armut. Ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, dass nach der Weltwirtschaftskrise Hamburg einfach sehr arm war. Also die Leute haben gehungert, die Leute haben gestempelt, auf den Werften war nichts los. Also es gab keine Jobs. Und zum Beispiel die Speicherstadt, die am Anfang vorkommt, weil sie da Ratten holen, mit denen sie die Krokodile füttern wollen.
Da müssen wir noch mal kurz rein. Also ja. Die Krokodile, die spielen eine große Rolle, weil die nämlich unten unter Hedda quasi im Varieté ihre Mäuler aufsperren. Das sind zwei Kaimane, die da irgendwie ist es nicht der Heizungskeller, sondern ein Eiskeller, damit sie schön schläfrig sind, werden sie ein bisschen runtergekühlt und die sind dann also wirklich unten unter dem Mädchen am Seil. So. Die müssen natürlich auch was essen. Und genau, hier setzt du wieder ein. Ich wollte nur kurz die Fußnote dazu
geben. Ja, und zu Beginn der Geschichte gibt es ein Problem, weil sie einfach kein Futter mehr für die bekommen, weil die Fleischer, das war tatsächlich so, dass die ganz früh, dass es so einen Fleischersturm gab und die dann rechts organisiert waren. Und da hatte dann Arthur in der Geschichte nichts mehr zu melden und hat kein Fleisch mehr für die Krokodile bekommen. Deswegen gehen sie zu Beginn in diese Speicherstadt und bitten ein paar Kinder, Ratten totzuschlagen und zu fangen, damit die Krokodile was fressen können. Und tatsächlich, diese Speicherstadt war auch so ein, also das wollten dann die Nationalsozialisten auch abreißen, weil es da so unhygienisch war und die Leute wirklich in größter Armut gelebt haben. Also das kann man sich, glaube ich, heute, wenn man nach Hamburg fährt, nicht mehr vorstellen, was da, also wie die Stadt auch aussah und diese ungeheizten Wohnungen, die immer feucht waren und wo alles so von unten hochkroch. Also darüber habe ich tatsächlich viel gelesen. Man erfährt auch viel, wenn man sich Wahlplakate anschaut aus der Zeit. Auf allen Wahlplakaten sind Frauen mit hungernden Säuglingen auf dem Arm. Das war ein großes Thema, dass die einfach ihre Kinder nicht mehr versorgen konnten. Ja, also es gab so ganz viele Quellen und auch viele Fotomaterial, aber mir war es eben wichtig, eher darüber zu schreiben, wie sich das anfühlt und wie es sich anfühlt, wenn sich auch diese Schlinge so immer enger zieht.
Und es gibt die armen Frauen, es gibt die Frauen, die Freier haben müssen, die also ihren Körper verkaufen müssen. Und dann gibt es die Frauen, der Name ist eben schon gefallen, die Ritas. Das ist quasi sowas wie ein Sammelbegriff, den du gewählt hast für nazifizierte Frauen, also Frauen, die gut funktionieren in dieser Maschine, die Ritas. Und es gibt auch diese Momente, wo Hedda sich so eine Rita-Maskerade anschaffen muss, also wo sie kippen muss in so eine Rita-Person, um noch gut zu funktionieren und nicht aufzufallen.
Ja, also das ist tatsächlich was auch beim Erzählen tatsächlich Spaß gemacht hat, weil es so diese Anforderung von außen irgendwie ganz gut spiegelt, wie man zu funktionieren hat, wo man freundlich sein muss, für wen man lächelt. Das gibt es sehr häufig und diese Rita ist wie so ein Schutz, also sie sagt immer, sie schickt die Rita vor und die Rita funktioniert und die Rita kann jetzt antworten und auch mit heiklen Situationen umgehen. Da, wo sie unsichtbar sein muss. Und irgendwann kommt es aber auch dazu, dass sie das Gefühl hat, dass diese Rita, diese andere Rolle, sie eigentlich erstickt, dass sie keine Luft mehr bekommt, weil sie überhaupt nicht mehr, gar keinen Platz mehr hat. Und dagegen redet sie eigentlich auch an, dass man ihr diesen Raum nehmen will.
Oder diese Luft zum Atmen. Das Alcazar wird ja auch sukzessive, das wird dann in Alodria umbenannt, das wird also umgefolgt oder angebräunt. Auf jeden Fall ist es so, dass sich die Welt, dass die Welt immer enger wird für Hedda und sie ständig in Gefahr kommt, aufzufallen. Sie hat noch eine Mitbewohnerin, die ein bisschen mehr aufgefallen ist als sie. Also wir werden später noch drauf kommen. Es gibt, und das ist auch sehr tragisch, sie hat zwei Brüder und es gibt einen kleinen Bruder, der beeinträchtigt ist. Was ist mit ihm, Pauli?
Pauli hat die englische Krankheit. So hat man früher das genannt, wenn man zu wenig Licht bekommt und sich die Gelenke so verformen. Und gleichzeitig ist er auch ein bisschen langsam, er träumt viel, er kann sich nicht gut konzentrieren. Er ist tatsächlich kein Junge, den man auf irgendeine Art drillen kann.
Am Anfang darf er noch mit ins Varieté und es gibt so rührende Szenen, wo er dann von den anderen Tänzerinnen so ein bisschen bemuddelt wird und eigentlich das sehr, sehr schön findet und glitzernd und sie müssen ihn immer festhalten, damit er nicht auf die Bühne rennt, weil er das natürlich alles so toll findet. Und egal, wie oft eine Nummer gelaufen ist, er applaudiert, als ob er sie das erste Mal gesehen hat. Das ist der eine Bruder. Dann gibt es noch einen anderen Bruder, Jan. Mhm. Auch sehr speziell und ich würde fast sagen, zweite Lesepassage.
Es gibt noch im kommenden Herrn Lametta, das ist Hermann Göring, da gibt es diesen Gassenhauer damals von Claire Waldorf, links Lametta, rechts Lametta und der Bauch wird immer fetter. Und vieles, was Hedda, wie Hedda die Figuren nennt, ist einfach so aus ihrer Perspektive. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sie irgendwie den Respekt, den man ihr nicht zollt, auch den anderen nicht zollt. Also es werden keine, wie man es so kennt, Rang, ja, Uniformen aufgezählt oder gesagt, er ist jetzt da oder da. Also es gibt da so ein eigenes Vokabular und Herr Lametta gehört dazu. Und Jost hat ein Angebot bekommen. Wir sind wieder in der Schmiede. Die Tür geht, Jost kommt heran, er sieht beschwingt aus. Jetzt begreife ich es. Der Schmiedemeister kommt mit großen Schritten. Er geht zum Fach mit den Flaschen. Jost hebt das Glas, aber ich sehe nur auf den kleinen Schemel und Jost sieht groß aus darauf und schwer. Ich kann es sehen, sein Körper ist eine Last für ihn. Jost lehnt sich vor. Weißt du es schon? Kannst stolz sein auf deinen Bruder. Er ist so aufgeregt, seine Stimme klingt heiser. Ich sehe sein graues Kinn, es ist seltsam, er sieht stolz aus, das Gesicht gerötet und die Augen, sonst so verschleiert, scheinen heute zu leuchten. Wie letztes Jahr, als Jan die Prüfung zum Gesellen bestanden hat. Jost, er sieht glücklich aus, er lehnt sich noch weiter vor. Weißt du es schon? Und alles, was er sagt, ist eine Dummheit. Und alles, was er sagt, macht keinen Sinn. Dein Bruder geht auf große Fahrt. Zurück in die Werft? In die Knochenmühle? Nein, er fährt zur See. Dein Bruder hat Großes vor. Etwas ist hier nicht richtig. Etwas werde ich nicht verstehen. Jost hebt sein Glas, in dem der Geneva funkelt wie ein Edelstein, kälter als das Rot von Kirschen, süß und abscheulich. Er geht auf Walfang. Er stößt sein Glas gegen meines und trinkt. Ich trinke seltsame Süße. Jost ist es, der jemanden kennt, unten im Hafen, alte Seilschaften. Haben zusammen Schlamm gefressen, Stacheldraht, Kaiser, all das ist dicker als Blut. Ich sag zu dem, mein Geselle, der ist der Richtige. Den Briten, den Norwegern hinter hier und jetzt dein Bruder. Ein paar Harpunen wird er doch wohl zurechtbiegen können. Doch kannst du stolz obsehen. Und zur See wollt er doch immer, den Bruder. Mein Geselle, sag ich, ist der Richtige dafür. Jung genug und etwas Kälte macht dem nichts aus. Harpunenschmied, das ist doch was. Mit ihnen, denke ich. Jost sagt es nicht, aber ich weiß es. mit ihnen. Es gibt eine Punkprämie, Hedda, verstehst du? Noch obendrauf. Der weiße Fleckmädchen unten am Globus. Da geht's hin, ins südliche Eismeer. Sie müssen nur noch das Schiff klar machen. Und jetzt trink deinen Likör. Und Gesundheit. Ha! Herr Lametta will, dass wir gesund leben mit seinem fetten Bauch, den sich keiner von uns leisten kann. Er meint die Mädchen, vor allem uns, als wären wir Baumwolle, die man auskocht. Hart und gesund sollen wir sein. Er ist auf Besuch in Hamburg. 3 Tage ist alles geschmückt. Die Flaggen sind so hoch wie die Gebäude. Herr Lametta reist an, er kommt im weißen Mantel, in seiner Fantasieuniform. Was für Arme da gestreckt werden. Der fette Herr Lametta schreibt sich ins goldene Buch der Stadt. Hat er nie gesehen, wie sich die Schauerleute über die Reling beugen, waschen sich, den Kopf im Elbwasser, einen Strick um den Bauch und die Wirbelsäule schimmert so hervor. Nasse Haare, Elbwasser, all die behelfsmäßigen Gürtel, Stricke, Riemen, damit, was an uns herabschlottert, noch etwas hält. Der dicke Wanst, was wedelt er mit seiner völkischen Wurst? Hat er nicht begriffen, dass der Hunger uns schnappen ließ, nach jedem Stückchen Zukunft? Sollen sie zubeißen? Er will sie in sein Wasser zerren, in sein Moränenbecken, das eisig ist und schäumend von Blut. Leni hat es mir erzählt, was die anderen Mädchen sagen, Lohndirnen, wie sie sie jetzt nennen, wer dort ein- und ausgeht, dass die Petersen die Kontrollen verschärft. Sie fauchen Leni an. Glöf, du bist was Besseres, nur weil du bei Tante Friede bist. Gehobenes Klientel, Koppelschlösser, Schnösel mit billigen Adlern. Es ist anders, als ihr denkt, sagt Leni. Wer weiß, sagt sie zu mir, wer als nächstes zu uns kommt. Sie hat sich vor der Untersuchung gedrückt und ich weiß, warum. Einer von denen hat's mir mitgebracht, sagt sie kleinlaut. Das hab ich doch nicht gemacht. Sie hat Angst vor der Petersen, hat Angst vor dem, was sie mit ihr machen. Kann doch nicht in denen ihre Klauen kommen, sagt Leni. Da bin ich weggerannt, sagt sie und presst die Lippen zusammen, damit ich ihre Zähne nicht sehe, die vorne so kurz und schwarz sind. Leni, sag ich, hab eine eigene Waschschüssel, sagt sie schnell. Und ich streiche über den Kopf und sehe ihr zu, wie sie raucht und an dieser Glut zieht, die für Momente ihr Gesicht ein wenig schön sein lässt, leuchtend wie in den Nächten, wenn sie nackt und betrunken vor mir tanzt. Aber es ist nur ein Moment, dann kippt alles an ihr zurück. Ihre Stirn kräuselt sich, da ist eine Spannung in ihr. Sie wollen einen Intelligenztest an mir machen, sagt sie.
In diesen Lesepassagen haben sich so zwei eigentlich wahnsinnige Geschichten verflochten. Vielleicht die erste. Es gibt diesen Gelegenheitsfreier von Hedda, der heißt der Graue und ist ein reicher Mann. Ab und an wacht sie also in seiner Villa auf und da sind dann ausgestopfte Tiere. Da steht einiges rum, von dem sie auch profitiert. Es gibt eine Schublade mit Drogen, an der sie sich gerne mal bedient. Aber das Interessante ist, dass es noch eine zweite Kolonialgeschichte gibt, nämlich diese des Eismeers. Also mir war das nicht klar, dass irgendwann mal probiert wurde, den Wal zu kolonialisieren oder das Eismeer zu erobern und dass das wirklich auch so eine Wahnsinns-Volksgeschichte war. Wie bist du darauf gestoßen?
Es ging sogar noch weiter. Also es gibt Forscher, die sagen, wenn der Zweite Weltkrieg nicht eingesetzt hätte, dann hätte man einfach einige Walarten ausgerottet, weil es so einen Walwahn gab in der Antarktis. Das fand ich selber überraschend, wie stark das war. Also Hamburg hatte natürlich eine große Geschichte in den Kolonien in Südwestafrika. Da wurde viel Geld verdient, indem man irgendwie billigen Fusel in die Kolonien geschifft hat, indem man Güter importiert hat. Dafür steht dieser Graue. Und Dann gibt es aber diesen wiedererstarkenden Kolonialismus, der von den Nationalsozialisten sehr gefördert wird und in dem dann diese ehemaligen Kolonialoffiziere auch sehr hofiert werden und auch ehemalige Kolonialhelden erst zu solchen gemacht werden. Und in diese ganze auf wieder erwachende Ideologie gehört es auch, dass man sagt, man will jetzt endlich etwas finden, mit dem man den Engländern und den Norwegern nacheifern kann. Und Deutschland wollte autark werden. Deutschland wollte die Fettlücke schließen. Das war ein Programm auch von Hermann Göring. Und dafür wollte man also in die Antarktis reisen und Wale fangen und damit Margarine herstellen und Seife. Also Henkel war dabei und verschiedene andere. Und 1936 geht dann der erste deutsche Walfänger von Hamburg ins Eismeer. Und es wird tatsächlich, also die Rhetorik dahinter ist sehr interessant, weil es tatsächlich die erste deutsche Kolonie im Eismeer sein soll. Also man macht sich quasi auf mit so einem imperialen Gestus. Und da geht es zum einen um Fett, aber zum anderen auch darum, dass jetzt quasi was Neues eingeleitet wird. Und dann gibt es die bauen so ein großes Industrieschiff um und es gibt auf diesem Schiff eben deutsche Ingenieurstechnik vom Feinsten, wo man sich auch mit brüstet, weil man effizienter tötet und effizienter den Wal verwertet. Und dann, also die können einen Blauwal innerhalb von einer Stunde zerlegen und sind da einfach wahnsinnig effizient. Und dieses Verhältnis zu Leben und zu Lebewesen wirft natürlich lange Schatten voraus in das, was dann nach 1937, wo das Buch dann endet, auch erfolgen wird.
Effizienz ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil man will ja nicht nur neue Kolonien gründen, man will ja auch das Volk in irgendeiner Weise effizient gestalten und dazu gehört, dass eben diese Frauen, die Lohndirnen oder wie werden sie genannt, also die Frauen, die ihr Geld mit ihrem Körper erwirtschaften, aus der Gesellschaft gezogen werden, weil es soll nur die gute deutsche Mutter, die vielen Kinder kriegen. So. Und da kommt jetzt eine Figur ins Spiel, von der ich auch nichts wusste, Käthe Petersen, die eine unglaubliche Rolle hatte und noch fast bis in die Gegenwart so eine Rolle hatte, bis in die 70er Jahre, glaube ich, jetzt auch noch nach dem NS-Regime hat sie noch das Bundesverdienstkreuz bekommen, einen Bundesverdienstorden. Und das ist eine Geschichte, diese Figur, die musst du, glaube ich, ein bisschen erklären, weil sie eine große Rolle spielt in diesem Buch und auch irgendwie der dunkle, heiße Kern ist in dem Ganzen.
Ja. Also es gab tatsächlich in Hamburg eine Fürsorge und die hat sich darum gekümmert, dass Mädchen, die quasi vom rechten Weg abgekommen sind, dass man sich um die kümmert, dass sie also zu Zwangsarbeit gezwungen werden, dass sie eingesperrt werden und man hat sie auch zwangssterilisiert. Und die Käthe Petersen war die Leiterin dieser Fürsorge. Da ging es auch um Sammelvormundschaften. Also Leni sagt dann in dem Buch, das reicht, dass sie einen für bekloppt erklärt und dann hat man halt keine Rechte mehr. Und so war es auch. Und alleine in Hamburg wurden 20.000 Menschen zwangssterilisiert. Also beeinträchtigte Menschen und Frauen und in ganz Deutschland waren das 400.000 Menschen, die auch jetzt gerade erst im Februar gab es einen ersten Antrag im Bundestag. Also die wurden nie anerkannt, das waren irgendwie gar keine Opfer. Und das ist natürlich schon erstaunlich, wenn man dann liest, auch über diese Petersen, die in Farmsen dieses Heim geleitet hat, wo irgendwie auch 2000 Frauen auch nach dem Krieg noch weiter zwangsbevormundet wurden, weil sie einfach ihre Position nie verloren hat. Und sie hat danach noch eine steile Karriere gemacht. Und in dieser Zeit reichte es, dass man quasi sagt, das Mädchen lebt unsolide im Gängeviertel. Mutter ist Trinkerin. Und dann konnte man mitgenommen werden. Also es war wirklich furchtbar und die Frauen, denen das, also das hat sich natürlich rumgesprochen und dann liest man von Frauen, die so verzweifelt waren, dass sie quasi Petroleum getrunken haben, wenn es unten geklingelt hat. Und dann wurden sie trotzdem mitgenommen. Dann haben sie sich mit Scherben irgendwie die Arme aufgeschnitten. Und also es war wirklich, ich will es jetzt nicht, aber es war wirklich schrecklich. Und nach dem Krieg gab es eben, und deswegen hat es, glaube ich, so gut funktioniert, so eine große Scham, also so ein ganz weibliches Gefühl auch, dass man eben über diese Sachen, die einem angetan wurden, nicht spricht, dass man das nach innen quasi vergräbt. Also da gab es, ich habe von einer Frau gelesen, die hat ihrem eigenen Ehemann nicht erzählt, was passiert ist und warum sie auch nie eine Familie haben konnte. Und dann konnte man es ja auch nicht weitergeben. Und das hat mich irgendwie so auch wirklich wütend gemacht, weil ich irgendwie dachte, es kann nicht sein, dass man quasi diesen Frauen sagt, ihr seid jetzt für Generationen nichts wert und dann funktioniert das auch noch. Also man kommt damit so durch.
Die Scham ist der dunkle Fleck, aber die Wut ist der helle Stern. Das steht auch im Titel. Und Hedda ist jemand, die will diese Wut für sich nutzen. Schafft es manchmal und manchmal nicht ganz?
Ja, also diese Wut ist tatsächlich sowas, was gegen so eine Gegenkraft ist für sie, dass sie einfach überhaupt noch sagt, es gibt etwas, was wichtiger ist und stärker ist als alle Angst, die man uns machen will, als alle, also es war ja ein Moment von Terror rundherum, Leute verschwanden und man sagt Frauen wie ihr, dass sie überhaupt keine Rolle spielen und dass sie auch keine Stimme haben sollen. Und dann gibt es, glaube ich, dieses dagegen Ansprechen und diese Wut, die ist wie so eine Richtung, in die sie quasi gehen kann und die es ihr auch immer wieder erlaubt, aus dieser Ohnmacht rauszukommen.
Vielleicht können wir tatsächlich von Hedda was lernen für heute, für die Gegenwart.
Ich glaube. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine ziemliche Energie ist und auch so ein Mut, irgendwie dagegen zu halten und irgendwie sich auf das zu konzentrieren, was auch wichtig ist. Also sie hat ja zum Beispiel diesen kleinen Bruder Pauli und im normalen Leben wäre es natürlich irgendwie schön, wenn dann die große Schwester sagt, ja gut, ich kümmere mich um den, weil die Mutter kann es nicht und der Vater will ihn in ein Heim sperren. Aber in dem Moment, wo quasi ihre engsten Leute aus dem Varieté auf einem Boot sitzen und sagen, komm mit uns nach Rotterdam und sie sagt, nee, ich bleib, aber ich habe hier den kleinen Bruder, ich lasse den jetzt nicht allein, ist es natürlich auch was sehr Politisches. Und ich glaube, es gibt viele so Momente in diesem Buch, wo man aber auch merkt, dass sie einfach auch wahnsinnig mutig ist und da auch weiß, wo sie steht und was sie sich auch nicht wegnehmen lässt.
Wann ist dir klar geworden, dass du einen immens politischen Roman geschrieben hast?
Vielleicht, als ich immer mal wieder vom Schreibtisch aufgeschaut habe und dachte, das, was ich draußen sehe, ist nicht das Gleiche, aber es gibt Tendenzen von Populismus und autoritären Formen von Politik, die auch dazu führen, dass Leute irgendwie eingeschüchtert werden. Oder als ich gerade das Manuskript abgegeben hatte, war ich nochmal für 3 Monate in den USA und habe da unterrichtet. Und da habe ich dann schon gemerkt, man schreibt bestimmte Sachen auf einmal nicht mehr in E-Mails an andere Leute. Man schreibt bestimmte Kritiken nicht mehr. Man postet man vielleicht auch nicht mehr auf Social Media, wenn man bestimmte Positionen hat. Und das ist natürlich dieses Schleichende, dass jemand irgendwie den Mund aufmacht und eine Woche später ist er seinen Job los, obwohl er nur gesagt hat, dass er seine Studenten weiter unterrichtet. Und das sind genau diese kleinen Schockwirkungen, die auch in dem Roman immer vorkommen, wo man einfach genau weiß, man merkt, was passiert, wenn man sich äußert.
Genau, erst sind es nur Anekdoten und dann ist es System. Du hast noch eine letzte Lesepassage rausgesucht. Da merkt man schon, dass Dinge für Hedda sehr schwierig werden und auch die Sprache oder die Absätze werden immer kürzer. Und es wird unsagbarer, was passiert und für sie vielleicht auch ungreifbarer. Also sie gerät natürlich in dieses System hinein.
Ja, aber das ist tatsächlich eine sehr kurze Passage. Eigentlich eher wie ein Traum. Also sie hat so eine Schwäche für Opiate.
Genau, die findet sie, das können wir vielleicht sagen, in der Schublade vom Grauen. Also er wird immer nur der Graue genannt. Das ist der Kolonialmensch in der Villa und der hat eine Frau gehabt, die also eine Schublade hatte mit diversen Mittelchen. Und sie hätte Möglichkeiten, da alles Mögliche zu klauen, aber sie nimmt gern einfach ein paar Tabletten mit oder Tinkturen.
Genau, und das hier ist einfach ein kurzes Schlussbild. Wir treffen uns nachts auf dem Eis. Leni und ich, wir haben beide eine Fackel, fahren in wilden, großen Kreisen, kommen mitten auf dem Moor zu stehen. Atemwolken vor deinem Gesicht, eisige Kälte. Aber dann halte ich die Fackel niedriger, da unter dem Eis ist unsere Welt, alles von damals, deine Strümpfe auf dem Tisch, Arthur, die goldenen Mädchen, unerreichbar fern. Also hören wir nicht auf. Wir drehen große Runden auf dem Eis, das kratzige Geräusch unserer Kufen. Das Eis stäubt auf in den Kurven, alles so leicht, Flocken. Und das Eis ist so klar und hart, wie ich deine Wangen sehe, glühend, und wie unser Tanz nicht aufhören darf. Hier im Dunkeln zwei Lichter, kreisend. Leni, solange wir fahren, solange wir noch wissen, was unter dem Eis liegt, gibt es uns noch, uns und unsere Welt.
Dankeschön. Ein Buch, das vieles ist. Es ist ein Denkmal, es ist ein Gedicht, es ist ein Glanz und ein großer politischer Roman. Wir haben über vieles jetzt nicht gesprochen, aber ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig geworden. Ich kann es wirklich sagen, wenn Sie nur ein Buch in diesem Herbst lesen, das wird nicht so sein, aber falls es doch unwahrscheinlicherweise so sein sollte, dann lesen Sie das, Die Wut ist ein heller Stern von Anja Kampmann. Dankeschön, Anja Kampmann, für das Buch natürlich und für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Und das war Unter Büchern unterwegs von MDR Kultur, eine Aufzeichnung vom 23. Oktober aus der alten Nikolaischule in Leipzig im Rahmen des Festivals Literarischer Herbst. Die Schriftstellerin Anja Kampmann im Gespräch mit Katrin Schumacher über Die Wut ist ein heller Stern. Der Roman ist im Hansa Verlag erschienen.